Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 15: Perseus und die Jagd nach dem Haupt der Medusa. Teil 2:
Auf nach Kystene also, wo immer das auch sein mochte. Perseus hatte sein junges Leben nur in einem unterirdischen Verlies und auf Seriphos verbracht. Und Seriphos war größenmäßig keine beeindruckende Verbesserung. An einem guten Tag konnte er die Strecke vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt der Insel in unter 4 Stunden bewältigen. Dementsprechend spärlich waren seine Kenntnisse über den Rest der Landmassen in und um die Ägäis gesät. Aus Stolz oder Dummheit oder einer brisanten Mischung aus beidem, das Orakel von Delphi wollte er nicht wieder um Rat bitten. Auch das Rauschen der alten Eiche blieb eben das. Keine neuen Erkenntnisse erschienen ihm und seine Halbgeschwister hatten sich in Luft aufgelöst. Verdrossen packte Perseus seine neuen Habseligkeiten beisammen und verließ den Hain. Die Sonne stand noch immer hoch am Himmel. Doch Perseus, von seinem Ehrgefühl am Voranbringen seiner Aufgabe gehindert, wusste nichts Besseres mit sich anzufangen, als die nächstgelegene bachische Lokalität aufzusuchen. Er war der einzige Kunde und setzte sich so weit an den Rand wie möglich. Eine Bedienstete kam mit einem Tablett mit dem üblichen mit Wasser verdünnten Wein. Ohne den Blick zu heben, winkte Perseus ab und verlangte, dass sie ihm Rheinwein bringen sollte, den ohne Wasser. Die Frau hob eine ihrer feinen Augenbrauen. Oha, so einer war das also. Mittlerweile war es Nacht geworden. Die Menschen strömten in das Lokal, um den lauen Abend zu genießen. Perseus, vor dem sich leere Trinkgefäße stapelten, saß mitten in einer Traube aus Feierlustigen. Innerhalb der letzten Stunden war er zu einer kleinen Attraktion geworden und vollbrachte für das Publikum unvorstellbare Kunststücke. Er ließ Amphoren verschwinden und wieder auftauchen, ebenso silberne Drachmen, sowie das ein oder andere Kleinkind. Die Zuschauer waren begeistert. Wie machte er das nur? Perseus grinste mit verschwommenem Blick, während er den Umhang, den er von Hermes bekommen hatte, von einem Schemel zog. Die Umstehenden, für die das Sitzmöbel im zuvor leeren Raum erschien, jubelten ihm zu. Einige Frauen klatschten vor Freude und Überraschung in die Hände. Ein einzelner Mann, der sich selbst besonders gewitzt vorkam, rief ihm zu: »Das ist ja alles ganz wunderbar. Aber lass doch einen Erwachsenen verschwinden, oder bist du da schon am Ende deiner Kunst?« Der Mann dachte sich, dass ganz egal wie, wenn er dieses Mal jemanden versteckt, frage ich diesen einfach später, was das Geheimnis gewesen ist. Perseus' Kopf schwankte in die ungefähre Richtung des Sprechers. Nichts einfacher als das. Aber er legte eine lange Pause ein, die dramatisch wirkte, aber letztlich nur das Resultat seiner Anstrengung war, seine Gedanken mit seinem Mund zu koordinieren. Dieser Trick ist viel schwieriger, und damit er funktioniert, muss mir jemand verraten, wo Kystene sich befindet. Die Banalität dieser Bedingung und die Einfachheit der Frage verblüfften die Umstehenden. Ein kleiner Mann antwortete aus der Menge verunsichert: »Kystene? Das ist doch ganz im Osten, auf der anderen Seite des großen Meeres. Dort, wo Troja stand.« »Fantastisch! Ich danke euch, guter Mann«, rief Perseus in den Raum, breitete die Arme aus und war verschwunden. Kurze Zeit darauf tauchte einige hundert Meter von dem Lokal entfernt, wie aus dem Nichts, mitten auf der Straße, ein junger Mann auf. An seiner Seite trug er ein Schwert mit Sichelform, auf seinem Rücken einen großen Rundschild. Mit einer schiefen Melodie auf den Lippen lief er über den staubigen Pfad, der ostwärts aus der Stadt herausführte. Die Reise verging wie im Flug. Buchstäblich. Hermes Sandalen funktionierten nach einigen halsbrecherischen Start- und Landemanövern wie von dem Gott beabsichtigt. Perseus schwelgte in der Tatsache, dass er den Weg nach Kystene ganz allein und ohne Hilfe gefunden hatte und fühlte sich wie einst seine Mutter, gehüllt in goldenes Licht. Zumindest hatte er die Information im Tausch erhalten, und das ist wohl die größte Selbstständigkeit, zu die irgendein Mensch auf dieser Welt in der Lage ist. An seinem fernen Ziel angekommen, flog Perseus die Küste auf und ab, auf der Suche nach einem Hinweis, der das Versteck der Graien verraten könnte. Landeinwärts konnte er ein ausgedehntes Sumpfgebiet erkennen, mit einem kahlen Fleck toter Bäume ganz im Zentrum, über denen schimmernder Dunst waberte. »Verdächtig«, murmelte Perseus und nahm Kurs auf. Der abgestorbene Bereich erschien ihm immer sonderbarer. An Wasser mangelte es wohl nicht, und die Grenze zu der gesunden Fauna wirkte glatt mit nur wenigen Ausbrüchen. Was in der Welt konnte nur so etwas bewirken? Auch der grünliche Nebel verdichtete sich, je näher er kam, bis er nur noch einige Dutzend Meter vor sich schauen konnte. Stimmen zeichneten sich von dem monotonen Klangteppich aus Froschquaken, Grillenzirpen und dem gelegentlichen Geblubber des Sumpfes ab. Dort, exakt in der Mitte, um einen großen tönernen Schmortopf, der von den Flammen einer offenen Feuerstelle geleckt wurde, standen drei spindeldürre Gestalten. Perseus zog die Kapuze seines Tarnumhanges tief über sein Gesicht und versteckte sich in der Nähe hinter einem Baumstumpf. Die drei Gestalten waren unglaublich alte Frauen. Ihre Haut wirkte grau-grünlich, und Perseus war sich nicht sicher, ob dies nur auf den Nebel zurückzuführen wäre. Das Skurrilste an ihnen jedoch war, dass sie schnatternd immer wieder einen einzelnen spitzen Zahn und einen fauligen Augapfel, an dem der Sehnerv lasch herabhing, untereinander herumgehen ließen, manchmal freiwillig, manchmal unter Gekabbel. Widerlich, flüsterte Perseus angesichts des grotesken Spektakels und versuchte sich mehr auf die Stimmen zu konzentrieren und weniger auf das Sehen. Bei Zeus, ich schwöre, dass ich mich nie wieder über meine Armut beklagen werde. Doch lasst mich bitte meine Zähne behalten, ihr Götter.
Zahn, 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 ich bin dran mit dem Zahn. Gib ihn her, Pemfredo.
Ich hab den Zahn gerade erst von Ennio bekommen. Jetzt bin ich mit Knabbern dran, du alte Hexe.
Hier, nimm das Auge, Dino. Ich bin es leid, euer Gezanke mit ansehen zu müssen.
Die hässlichste der Gestalten grub bei diesen Worten ihre langen Nägel tief in die Augenhöhle, spürte einen Augenblick darin herum und warf ihrer Schwester dann einen schleimigen Klumpen zu. Perseus würgte.
Ja, ja,
rief die Alte, die wohl Dino hieß und deren Name die Schreckliche bedeutet, und setzte das Auge ein. Ausgestattet mit dem neuen Sinn, machte sie sich daran, einen kleinen Hügel Knochen auf Fleischreste hin zu inspizieren. Jene, die sie für würdig befand, sammelte sie auf und legte sie zu einem separaten Hügelchen daneben. Zufrieden mit ihrem Werk setzte sie sich auf den feuchten Boden, und während sie darauf wartete, an der Reihe zu sein, den kostbaren Zahn zu benutzen, schlummerte sie ein. Pemfredo, deren Name die, die den Weg weist, bedeutet, glaubte es der Schlafenden aus dem Gesicht und machte sich daran, den von Dino frisch aufgetürmten Haufen Knochen leise auf ihre Seite des Lagers zu tragen. Nach Vollendung der Missetat suchte sie sich den größten Knochen aus und begann genüsslich die sehnigen Reste davon zu verspeisen. Plötzlich rief Ennio, die Kriegerische, nun blind und zahnlos, vogelartig den Kopf in Richtung des Versteckes, das Perseus sich gesucht hatte. Hektisches Schnüffeln begann.
»Ich rieche einen Sterblichen. Er ist hier ganz nah. Gib mir das Auge, Pemfredo.«
Pemfredo warf es ihr anstandslos zu. Wirr blitzte der Augapfel in seinem neuen Zuhause umher. Ennios zahnloser Mund weit geöffnet. Perseus' Herzschlag dröhnte so betäubend in seinen Ohren, dass er Angst bekam, er würde ihn verraten, doch die Blicke der Alten schossen nur ziellos um ihn herum. Erleichtert fasste er sich ein Herz und flog auf die Greien zu, um sich ihnen vorzustellen.
»Die Damen! Wunderbares Wetter heute, nicht wahr? Fantastisch miasmisch!«
Seine Stimme zitterte bei jedem Wort. Dino, geweckt von den Rufen ihrer Schwester, kreischte auf.
»Menschenfleisch! Menschenfleisch! Komm zu mir, Fleisch!«
»Bedaure«, sagte Perseus nun mutiger geworden, »aber die, die es mir angetan hat, ist doch eure Schwester.« Geschickt flog er von hinten an Pemfredo heran und entriss ihr den Zahn, der nun aus der geschlossenen Faust aus beiden Enden herausragte.
»Dieb! Dieb!«
brüllte Pemfredo mit Tränen der Wut in den Augen. Perseus lachte und begann die Greien zu umkreisen, welche, nun Rücken an Rücken, versuchten ihn zu fassen, doch alles, was sie zu greifen bekam, war der Wind. Nachdem er einen weiteren Angriff Ennios ausweichen konnte, drehte er sich um die Länge ihres ausgestreckten Armes herum und fasste, ohne groß darüber nachzudenken, nach dem fauligen Auge und riss es ihr aus dem Kopf.
»Nein!«
Pemfredo heulte auf.
»Gib ihn wieder zurück!«
Perseus flog auf Abstand. »Natürlich, natürlich, aber dafür müsst ihr mir auch etwas geben.«
»Was? Was willst du? Ich gebe dir alle meine Mäuseknochen!«
flehte Dino. »Danke, aber ich habe bereits gegessen. Was ich brauche, sind Informationen. Mir wurde gesagt, ihr seid die Schwestern der ekelhaften Gorgonen.«
»Ekelhaft?«
Empört stieß Ennio ein Pfiff zwischen ihren Gaumen hervor.
»Wie kannst du es wagen, Sterblicher? Hüte deine Zunge, wenn sie von anthropomorphisierten Konzepten spricht.«
»Anthropo was? Das muss ich mir aufschreiben. Ich bitte um Entschuldigung.« Perseus deutete eine knappe Verbeugung an. »Also kommen wir nun ins Geschäft? Zahn und Auge für den Aufenthaltsort der schrecklichen Gorgonen.«
»Besser.«
Ennio nickte.
»Präziser. Penfredo?«
Ihre Schwester folgte dem Ruf und trat näher heran.
»So, so. Zu unseren Schwestern willst du. Lass mich überlegen.«
Perseus wartete und wartete. Offensichtlich gefiel es der Alten, so lange an dem kostbaren Wissen festzuhalten wie möglich. Nachdem sie ihren Moment genossen hatte, grinste sie ihn zahnlos an.
»Libyen.«
»Libyen.« Perseus nickte verständig, als ob er wüsste, wo Libyen lag und ob es Land, Insel oder Ortschaft sei. »Mittendrin in Libyen oder mehr so an den Grenzen? Also seitlich von Libyen oder im Stadtzentrum?« Die Schwestern tauschten kuriose, augenlose Blicke.
»Auf einer Insel vor Libyen. Du weißt, dem Land in Afrika? Südlich der Ägäis, südlich vom Mittelmeer? Dem letzten Land vor dem Rand der Welt?«
Perseus hustete. »Ja, ja, das Libyen. Schon klar. Ihr hattet undeutlich gesprochen.«
»Natürlich.«
Auch ohne Augen schaffte sie es, ein perfektes Augenrollen auf ihrer Mimik erscheinen zu lassen.
»Nun zu deinem Teil der Abmachung.«
Perseus schwang sich in die Lüfte. »Ehrensache.« Er holte aus und warf, soweit er konnte, Auge und Zahn in den Sumpf. »Viel Glück!«
»Du elender Bengel! Mögen dich die Irinien bis ans Ende deiner Tage mit heißen Nägeln plagen!«
schrie Ennio. Doch Perseus kümmerte das nicht. Perseus hatte ein Ziel. An einen Baumstamm gelehnt, lachte Athena, die alles beobachtet hatte, amüsiert auf. »Ganz der große Bruder!« Hermes flatterte neben ihr. »Nicht wahr? Das mit dem Handel hat er echt gut drauf. Wenn sich die ganze Heldengeschichte nicht auszahlt, habe ich schon Ideen für seine Zukunft. Athen, Knossos, Theben, die größten Handelsplätze der Welt.« Athena zog ihr schönes Gesicht in Falten. »Als ob.« Hermes schmunzelte.
»Ah, man kann ja träumen.«
Das war der Mythocast. Folge 15. Perseus und die Jagd nach dem Haupt der Medusa. Teil 2. Weitere Infos findet ihr wie immer unter www.vergleichende-mythologie.de. Bis zum nächsten Mal.